Also wenn ihr mich nicht leiden könnt, kommt nach dem Gottesdienst, nicht jetzt, okay? Halleluja. Gott ist gut. Miss Alex, auch ihr seid klasse. Mir ist das auch mal so gegangen mit ein paar Predigern, so gerade manche Fernsehprediger, Benny Hinn, den konnte ich nie leiden. Hatte immer so teure Uhren an und ich war voller Vorurteile und geht mich ja gar nichts an eigentlich. Und ich habe eine Menge über den Heiligen Geist von ihm gelernt. Will Heibels konnte ich nicht leiden, weil er so wenig, meiner Meinung nach, natürlich als Evangelikaler vom Heiligen Geist wissen konnte. Von ihm habe ich eine Menge tiefgreifende Sachen lernen dürfen, habe ich auch Buße tun können. Und es ist genial, dass wir von den Leuten, wo wir es am wenigsten erwarten, manchmal Sachen lernen können. Und das ist großartig und Gott schult uns dadurch. Was ich vorhin vergessen habe, ich darf euch ganz, ganz dolle, liebe, fette, herzliche Grüße von Bernd ausrichten. Er ist jetzt gerade mit seiner Mama nach Wiesbaden gefahren, um seinen Vater zu besuchen. Habe ich ja am Anfang gesagt, der im Krankenhaus ist, um einfach heute Mittag seinen Koffer fertig packen zu können. Er fliegt morgen ganz, ganz früh, oder wir fahren morgen ganz, ganz früh zum Flughafen und Bernd fliegt nach Amerika, um teilzunehmen an einem Pastorentreffen, um Kenneth Copeland, so ein geschlossenes Ding, wo man auch nur mit Einladung und weiß ich nicht wie reinkommt. Und das ist uns natürlich eine Ehre und eine Freude, dass Bernd daran teilnehmen darf und kann. Und das nutzt er dann auch und ist dann einfach die Woche, jetzt eine Woche dort. Ja, okay, habe ich noch was vergessen? Nein. Ich möchte kurz einfach noch beten und den Heiligen Geist einladen. Genau, das Sonderopfer habe ich am Anfang schon mal gesagt, machen wir nach der Predigt für Ghana. Richtig. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für deinen Geist. Und ich bete jetzt, wir haben das eben proklamiert, dass du das wirklich lebendig machst, was du mir für heute Morgen gegeben hast. Ich bete, dass es Glauben bewirkt, dass es Veränderung bewirkt und dass wir gestärkt, ermutigt und wo nötig auch ermahnt werden heute. Ehre sei dir für das. Amen. Amen. Eine Anmerkung, ich habe mir eine neue Bibel gekauft und heute werde ich aus dieser Bibel, das ist die Neues Leben Übersetzung, alle Bibelstellen lesen. Also wenn ihr euch wundert und ihr habt eine andere Übersetzung, das ist eine sehr, sehr schöne, moderne und trotzdem grundtextnahe Bibel. Und die Christine winkt doch mal, unsere Büchertischchefin wird euch gerne weiterhelfen, wenn ihr Interesse habt. Die sind recht günstig schon zu haben und sind wirklich ein Abenteuer oder eine neue Entdeckung vom Wort, wenn man sie liest. Der Text, mit dem ich heute Morgen starten möchte und den ihr gerne auch mit mir aufschlagen könnt, steht in Markus 4 ab Vers 35. Markus 4 ab Vers 35. Und meine Predigt heute Morgen heißt: Rechne mit Gott. Rechne mit Gott. Ich lese Markus 4, die Verse 35 bis 40. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen: Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser: Schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger: Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Ja, bis dahin. Der See Genezareth, das war ja schon fast ein Meer. Also das ist nicht irgendwie so wie der Herthasee oder weiß nicht, was für ein Bild wir haben. Das ist ein gigantisches Gewässer. Und dementsprechend waren dort auch gigantische Stürme möglich. Und die Jünger waren mitten in einem solchen wilden Sturm. Wenn wir uns das vorstellen, so das Bild vor uns haben, vielleicht hast du Kinder und in der Kinderbibel ist dann so das Boot und die Wellen und dann haben die vielleicht irgendwelche Eimer in der Hand und schöpfen das Wasser wieder raus. Sie haben gerudert, also sie haben mit Sicherheit alles gemacht, was man so macht, um ein Boot am Sinken zu hindern. Alles außer einem haben sie gemacht. Genau, gebetet. Den, der mit in dem Boot war, der fiel ihnen erst wann ein? als sie gemerkt haben, wir schaffen es selber doch nicht. Kommt euch das bekannt vor? Nö, nein. Natürlich, wir beten sofort. Aber ganz ehrlich, es ist oft so, dass wir rudern und Wasser schöpfen und rumwursteln so lange, bis wir endlich kapitulieren und merken, ohne Gott schaffe ich es doch nicht. Sie hatten einfach eine falsche Entscheidung getroffen. Sie hatten sich entschieden, auf natürliche Lösungen zu gucken, statt auf übernatürliche. Und der Glaube ist nicht in ihren Kopf hineingekommen, bis sie kurz vorm Absaufen waren. Buchstäblich. Ja, warum ist das so? Warum stecken wir oft fest in so einer Gebetslosigkeit? Ich vermute mal, dass das den meisten von uns schon so gegangen ist. Ich habe euch meine Fahrstuhl-Story mal erzählt. Mir ist etwas mal passiert vor ein paar Jahren, wovor ich immer Angst hatte, dass ich mal in einem Fahrstuhl stecken bleibe. Und ich habe alles gemacht, aber nicht gebetet. Doof, war genau dieselbe Situation. Ich habe mir den Mann mit seiner halben Flasche Cola genau angeguckt und mir überlegt, wie ich denn dazu bringe, mir was abzugeben, wenn es länger dauert. Ich habe mir Gedanken gemacht, was tue ich, wenn ich denn mal muss, du liebe Zeit. Das waren ja eine Menge Leute mit mir in dem Fahrstuhl. Also ich habe mir viele natürliche Gedanken gemacht, wie ich mich irgendwie, dann habe ich überlegt, was sich mein Mann alles tun lassen kann. Der kann doch mal, und hat er ja auch probiert, hat aber nichts genutzt, die Tür aufzuziehen. Aber mit Gott gerechnet habe ich nicht wirklich. Ich war in Panik damit beschäftigt, mir selber zu helfen. Zumindest hier ging viel ab. Und Gebetslosigkeit gepaart mit fleischlichem Handeln, das ist wie so ein, ja, wie wenn du mit dem Auto im Matsch steckst oder nimm das Glatteis, das ihr vielleicht alle gestern, heute schon erlebt habt. Ich bin gestern mit den Hunden spazieren gegangen, habe mich dann da Zaun festgehalten. Also es war schon irgendwie interessant. Gebetslosigkeit und fleischliche Sachen. Und dem will ich heute ein bisschen den Krieg erklären und euch und mir dabei helfen, wie wir das denn auf die Reihe kriegen, geistlich zu reagieren, mit Gott zu rechnen. Und ein Geheimnis vorneweg ist, es ist nicht Glück, was entscheidet, wie die Dinge in unserem Leben ausgehen, sondern es sind zu einem überwiegenden Maß, sagen wir mal zu 90%, deine und meine Entscheidungen, die darüber bestimmen, wie unser Leben ausgeht und wie die Dinge in unserem Leben ausgehen. Wenn wir gute Entscheidungen treffen, werden wir das zu spüren bekommen. Und wenn wir schlechte Entscheidungen treffen, dann werden wir die Konsequenzen auch schmecken. Vielleicht nicht sofort, aber sie werden kommen. Manchmal guckst du dir Lebensgeschichten von Leuten an, die ohne Gott leben oder die anders leben, als Gottes Wort es sagt, und du denkst, denen geht's doch irgendwie gut. Die haben Kohle, die haben eine gute Familie. Kann das denn sein? Oder dann siehst du Leute, die wirklich voller Hingabe an Gott sind und die haben schon wieder Probleme mit dem Geld, die haben schon wieder irgendwas vom Arzt gesagt bekommen, da ist wieder irgendeine Krise, die an die Tür klopft, und du denkst, stimmt ja alles gar nicht. Aber ich sag dir, abgerechnet wird am Schluss. Und guck mal langfristig und beobachte Dinge langfristig. Ich war mal neidisch auf jemanden, die hatte eine Haushälterin, mehrere Kinder, nicht da zum Kaffee eingeladen war. Die hat immer beim Bäcker immer die dicken Teilchen, wo eins heute kostet 1 Euro, damals nicht ganz. Und da habe ich gedacht, irgendwie so ein bisschen, ist ja irgendwie schon ganz schön, und die macht das so alles so ohne Gott. Aber ich sag dir, es hat nicht lange gehalten. Es hat nicht lange gehalten, und heute hat sie einen ganz anderen Zustand. Und ich möchte nicht mit ihr tauschen. Das heißt nicht, dass ich mich freue. Sie hat sich auch für Gott entschieden und Dinge passieren zum Guten. Aber guck nicht, rechne nicht danach. Und miss nicht nach den Umständen, sondern miss nach dem, was das Wort sagt. Denn am Ende, wenn du die richtigen Dinge tust, wirst du auch Gottes Segen ernten. Darum gib nicht auf und lass dich nicht von natürlichen Stürmen und Wellen beeindrucken. Denn wir haben Jesus mit im Boot. Und wir können ihn wecken bei der ersten Welle und können sagen, Herr, was ist zu tun? Und wie geht's weiter? Jetzt habe ich 5 Punkte. 5 Hinweise dafür, wie du dein Herz so, wie sagt man dann, modifizierst, oder wie du dein Herz so formst, formen lässt, dass du mit Gott rechnest, dass du sensibel wirst dafür, dass du Gott mehr in deinen Alltag einbeziehst als vielleicht bisher in der Vergangenheit. Mein erster Tipp, mein erster Punkt dazu heißt, halte deinen Tank stets gefüllt. Schon oft gepredigt, oft in der einen oder anderen Form gesagt und ich habe auch gedacht, oh Gott, wäre doch cool, die erste Predigt im neuen Jahr, irgendeine revolutionäre Erkenntnis über irgendeinen Vers. Hat er mir nicht gegeben, er hat mir das ABC gegeben und ich denke, das wird uns total gut tun. Amen, danke für dieses Amen. Also, halte deinen Tank stets gefüllt. Ich habe mal ein paar Jahre lang im öffentlichen Dienst gearbeitet und diese Arbeit hat mich ab und zu auch in den Außendienst geführt. Das heißt, ich musste irgendwo hinfahren, Leute, Firmen besuchen und ja bestimmte Dinge einfach tun. Und damit ich das konnte, hat mir mein Dienstherr ein Auto zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir hatten so eine kleine Tiefgarage und da standen verschiedene Fahrzeuge. Und dann hat man sich an einer bestimmten Stelle gemeldet und hat sich eingetragen, hat angefragt und hat mal so ein Auto gekriegt. Und im Umgang mit diesen Autos gab es bestimmte Regeln. Und eine Regel davon war, ist der Tank halb leer, tanke ihn gleich wieder voll. War gar nicht dumm, die Regel. Man muss ja nicht warten, bis das Lämpchen leuchtet. Oder vielleicht gibt es auch einen Alarmton bei dem einen oder anderen Auto, ich weiß es nicht. Oder so der Gedanke, naja, der Nächste kann ja auch noch tanken, wenn es so kurz unter der Hälfte war. Bequemlichkeit. Ein einfaches Befolgen dieser Anweisung ist ein kluges Handeln. Warte nicht, bis dein Tank halb leer ist, sondern wenn du merkst, oh, da ist Platz, da könnte mal wieder was rein, dann tu es gleich. Warte nicht auf die nächste Katastrophe, um deine Bibel mal wieder aufzuschlagen, sondern tu es regelmäßig und pflege deinen Tank und fülle ihn. Am 30.06.1988 hatte ich ein sehr frustrierendes Erlebnis. Ja, das war, soll ich euch verraten, es war mein 15. Geburtstag. Das ist lange her, ja. Und ich hatte meinen Mofa-Führerschein gemacht und in der Scheune zu Hause stand nagelneu, mittelgrün oder tannengrün, ein Herkules Prima 5S. Wer hat das alles mal gefahren? Ey, ihr seid meine Freunde, ich wusste es. Cooles Teil, Ralf, weiter bin ich nie gekommen. War auch nett frisiert. Ich war ja schon bekehrt damals, müsst ihr ja dran denken. Ne? Also nichts mit mehr als 25 km/h. Und dann stand das Ding im Hof. Heute war der große Tag. Iris steigt auf, versucht das blöde Teil zu starten und es macht nichts. Und ich habe mich gequält und habe überlegt, was ich falsch gemacht habe. Und bis ich irgendwann gemerkt habe, dass, ihr wisst es schon, dass der Tank leer ist. Also die netten Leute, die meinen Eltern das Teil verkauft haben, hatten das nicht gerade voll gemacht und es war einfach kein Sprit drin. Also konnte es nicht starten und kein Benzin ziehen. Und ich habe mich eine Weile darüber geärgert und eigentlich war es nur furchtbar peinlich, dass man so doof sein kann und nicht darüber nachdenkt, dass das Teil ja Sprit braucht und dass der nicht automatisch mit drin ist. Also denkt einfach, vielleicht wenn ihr euch erinnert an mich, stellt euch ruhig vor, tannengrünes Mofa, Iris mit 15, ja, und nichts passiert. Dann denke an deinen geistlichen Tank und pflege deine Beziehung mit Gott. Rede mit Gott, lies Gottes Wort und ja, füll dich einfach mit all dem Guten. Wir sind so reich, wir haben so viele Bücher, wir haben so viele Bibeln, wir haben Bibeln zum Hören, Bibel zum Lesen, Bibel zum Gucken, weiß ich nicht noch alles, was es gibt, was wir alles kaufen können. Wir können in die Zelle, in den Gottesdienst, wir können CDs hören den ganzen Tag, Bibel TV und Gott TV und weiß ich nicht was. Wir könnten so fett sein geistlich. Aber was wählen wir? Was nehmen wir wirklich zu uns? Darum nutz das, pfleg deinen Tank und mach es dir zur Gewohnheit, früh tanken zu fahren und nicht zu warten, bis der Motor wirkt und ächzt und sich nichts mehr tut und du irgendwo weit laufen musst, um so ein paar Liter aufzugabeln. Mein zweiter Tipp von den fünfen ist, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das haben wir am Anfang durch die Zeugnisse gehabt. Und ich kann ein Zeugnis wiederholen. Ralfs Zeugnis ist 5, 6 Jahre jetzt her. 6 Jahre. Und eure Zeugnisse, Hilde ist noch länger, Maria, weiß ich nicht ganz so lang. Zwei Jahre oder sowas um den Dreh. Und hey, das kann man immer wieder sagen. Für sich selber und zur Ermutigung von anderen. Weil wenn wir vergessen, was Gott in der Vergangenheit schon getan hat, dann kommt der Teufel und sagt, naja, es passiert ja eh nichts, wenn du betest. Wisst ihr? Dann kommt die große Lüge. Hast du Gebetserhörung erlebt? Wenn du eine Weile mit Gott gehst, mit Sicherheit. Oder wenn du überhaupt mit Gott gehst, mit Sicherheit. Vergib mir meine Schuld. Welch größere Gebetserhörung kann ein Mensch bekommen, als die, dass Gott mich annimmt als sein Kind? David beschreibt das so wunderschön im Psalm 103. Er sagt, mit meiner Seele will ich den Herrn loben und von ganzem Herzen will ich seinen heiligen Namen preisen. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und das Gute nicht vergessen, das er für mich tut. Er vergibt mir alle meine Sünden und heilt alle meine Krankheiten. Er kauft mich vom Tode frei und umgibt mich mit Liebe und Güte. Er macht mein Leben reich und erneuert täglich meine Kraft, dass ich wieder jung wie ein Adler werde. Das ist ein cooler Psalm. Der ist stark, der ist powerful, wie Peter Wenz immer sagt. Wofür können wir Gott dankbar sein? Für die Errettung, dass wir ewiges Leben haben. Für die Heilung von den Wunden der Vergangenheit. Wir können Gott danken für Bewahrung. Wir können Gott für Freunde danken, Familie, Zelle. Oder einfach nur für die Heizung. War es nicht schön, als die Heizung funktioniert hat, jetzt vor kurzem, wo es so, Entschuldigung, saukalt war? Oh, habe ich gedacht, ist das nicht toll, dass ich zu Hause sein darf? Und in der Küche steht mein Stuhl. Alle Leute, die zu Gast kommen, setzen sich übrigens immer auf meinen Stuhl in der Küche, habe ich gemerkt. Weiß auch nicht, wo da, ja, ganz fett hängt da immer meine Handtasche dran. Und ich denke, das müsste man eigentlich merken an dem Gewurschtel auf der Fensterbank mit lauter Büchern und Zetteln, dass ich da sitze. Aber es ist der Platz, da kann man sich so rankuscheln an die Heizung. Wisst ihr, auf Bernds Seite ist das nur Wand. Ich habe den Kuschelplatz erwischt. Und das ist etwas, über das kann man sich freuen. Ich habe in der Predigt mal gesagt, dass ich mich montags immer freue, wenn die Müllabfuhr kommt. Ist es nicht toll, dass andere Leute sich um deinen Mist kümmern? Mal ganz praktisch. Ich mag die. Ich finde die klasse. So brauchen wir gar nicht irgendwie arrogant zu denken, sondern es ist stark. Die haben mal gestreikt, du. Das war gar nicht nett. Das war gar nicht schön. Hat keinen Spaß gemacht, wie der Müll sich gestapelt hat. Und im Geistlichen können wir auch dankbar sein, dass Gott unseren Müll mitnimmt und dass es Leute gibt, die ihn sich anhören und die mit uns zusammen zum Kreuz gehen. Wir können dankbar sein für ein Geschenk, das wir bekommen haben. Wir können dankbar sein für die Geborgenheit, die die Beziehung zu Gott uns gibt. Für Gemeinde, für so viele Dinge können wir Gott danken, wenn wir nur drüber nachdenken. Darum heißt mein zweiter Tipp, vergiss nicht, was Gott dir schon Gutes getan hat und sei dankbar dafür. Dankbarkeit gibt ein weiches Herz. Sei dankbar für deine Eltern. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Mama, auch von vorne. Jetzt wissen es alle Leute. Ich habe tolle Eltern, die sind im Sommer schon 45 Jahre miteinander verheiratet. Ohne Trennung, ohne Skandal. Das ist eine coole Sache, das ist ein Geschenk in unserer Zeit. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und meine Mama war eine Mama, die eines gemacht hat, wofür ich ihr immer sehr dankbar war. Sie war immer zu Hause, wenn ich nach Hause kam. Ich war kein Schlüsselkind oder, ja, sie hat zwar auch viel gearbeitet, Landwirtschaft und so, aber sie war einfach immer da. Also denk mal drüber nach, für was kannst du dankbar sein? Vielleicht die Tatsache, dass deine Eltern noch am Leben sind. Viele haben sie schon früh verloren. So, sei dankbar. Okay, aber jetzt wirklich zum dritten Punkt. Mein dritter Tipp heißt, erkenne an, dass du Gott brauchst. Ich habe an Bernds Weihnachtspredigt gedacht, deren Titel ja war, das Ende der Einsamkeit. Und manchmal vergessen wir haben uns bekehrt, jene Weile mit Gott, und manchmal vergessen wir, dass wir Gott brauchen unterwegs. Wir tun genau das, was die Jünger am Anfang getan haben. Es kommt eine Krise, es kommt was auf und wir schöpfen das Wasser raus und wir rudern wie die Doofen, aber wir denken gar nicht daran, hey, da ist doch einer, der mit mir unterwegs ist, den ich eingeladen habe und der mir so gerne helfen möchte. Und wir handeln im Fleisch. Wir versuchen vielleicht noch Gott zu beeindrucken mit unserem Alleingang und sind voller Gebetslosigkeit. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du das immer wieder dir neu bewusst machst, dass du Gott brauchst. Ich möchte dich ermutigen, nicht alleine zu wursteln, sondern mit Gott deine Socken anzuziehen, mit Gott, vielleicht hast du ein wichtiges Gespräch vor dir, wo dir ein bisschen mulmig ist, geh mit Gott dahin, denk an ihn, bezieh ihn mit ein, löse deine familiären Konflikte mit Gott, guck dir einen Film, den du anschaust, mit ihm an. Wenn du isst, iss mit Jesus, egal ob da 5 Leute um dich rumsitzen oder du alleine bist, bezieh ihn mit ein und denk an ihn, bevor du die Augen abends zumachst, widme ihm deine letzten Gedanken. Rechne mit Gott, denk an ihn. Bezieh ihn ein in all deine alltäglichen Dinge, die du tust. Matthäus 5,3, da heißt es, Gott segne die, die erkennen, dass sie ihn brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Die anderen Übersetzungen sagen immer die, die geistlich arm sind. Reinhold Olonska, der gestandene Pfingstprediger mit der tiefen Stimme, könnt ihr euch an den erinnern, der mal hier war? Der hat uns diesen Vers ausgelegt und er hat gesagt, man kann auch sagen, selig sind die Bettler im Geiste, die wirklich flehen, die zu Gott rufen, die sich der Not bewusst sind und ihrer Abhängigkeit zu Gott zutiefst bewusst sind, die einfach anerkennen, ich brauche Gott, zum Socken anziehen, zum Konfliktgespräch führen und für gute Träume, liebe Marga, ja, auch in der Nacht. Ich habe mal gebetet, Gott, boah, die Nacht ist ja auch einige Zeit lang, ein paar Stunden, sagen wir mal 5 bis 8 oder wie auch immer, wie viel Schlaf da so zusammenkommt. Ich will die Nacht auch mit dir zusammen sein. Ich will die Zeit nicht verplempern und lass uns 2 doch Gemeinschaft haben im Schlaf. Ja. Also bezieh Gott in alles mit ein. Stell dir mal vor, Gottes Wort wäre wirklich wahr. Tu mal doch mal so, ja. Feuerzangenbowle lief ja nicht wieder. So zwischen den Jahren kommen die alten Filme wieder aufs Tapetchen. So mit, wie heißt der, Heinz Rühmann, gell? Genau. In dem Lehrer, der dann sagt, dann stellen wir uns mal ganz dumm. Wort ist eine Dampfmaschine. Ich kann das nicht so schön, aber ihr wisst, ihr kennt die Szene alle. Stellen wir uns mal ganz dumm und denken mal, die Bibel wäre wirklich wahr. Und all die doofen Gedanken, die da kommen, warum denn nicht? Und all die komplizierten Sachen legen wir mal zur Seite. Jemand sagte mal, es braucht eine Menge Hilfe, um die Bibel misszuverstehen, weil sie ist eigentlich so einfach. Und wenn wir sie mit einem offenen Herzen lesen, redet sie ganz klar und ganz deutlich. 2 Dinge. Gott ist gut, der Teufel ist schlecht, ja, den gibt's auch. Und ja, entscheide dich, mit wem hast du es denn lieber zu tun? Das ist die Wahl. Das sage ich meinen Kindern immer, wenn Lüge im Spiel war. Sag ich, mit wem möchtest du denn lieber verbunden sein? Mit dem, der die Lüge erfunden hat und den Betrug? Oder mit unserem Jesus? Die Antwort ist immer die gleiche, preis dem Herrn. Und dann kriegen wir das Ding auch immer wieder geregelt. Stell dir vor, es passiert wirklich was, wenn du betest. Ja. Ja. Und stell dir mal vor, was alles nicht passiert, weil du nicht gebetet hast und ich nicht gebetet habe. Wollt ihr ein Beispiel hören? Ganz frisch aus Trümpers ihrem Urlaub. Ihr fragt euch ja immer, was wir da so machen. Jetzt kriegt ihr so ein paar kleine Details. Wobei, das ist nicht wirklich jetzt ein Detail über unseren Urlaub. Also die Kinder hatten ja Schule in der Zeit wieder. Sie fing an und ich habe auch um Erlaubnis gefragt, ob ich das erzählen darf, weil das finde ich, wir sind unseren Kindern auch Respekt schuldig, ihre Intimsphäre zu wahren. Und meine Tochter hat mir erlaubt, das zu erzählen, weil ich ihr klar gemacht habe, dass es um meinen Fehler geht, den ich gemacht habe. Und zwar, bei uns ist es so, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, die 2 Großen, zur Schule, dann legen wir ihnen, also ich oder Bernd die Kinder fertig macht, dann er, ihnen die Hand auf und segnen sie. Ganz kurz, stellen sie unter Gottes Schutz. Dann sagt jedes Kind, ihr dürft mal raten, was? Nein. Die sagen dann, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein und flitzen durch die Haustür. Ja, dann gab es einen Morgen. Ich weiß nicht, ihr Mamas, die ihr Töchter habt, es gibt Dinge zwischen Mütter und Töchtern, habe ich festgestellt, die sind etwas schwierig. Die gestalten sich östrogenal kompliziert, oder wie soll man das sagen? Da gibt's Sachen, die sind einfach nicht so einfach. Und ich habe in meiner Tochter Dinge entdeckt von meinen Schwächen, kombiniert mit der Willensstärke meines Mannes, und das ist schon herausfordernd für mich, damit richtig umzugehen. Jedenfalls hatten wir beide einen Disput an einem Morgen, Und wir hatten so richtig Stress beim Frühstückstisch, so früh am Morgen, wo man einfach noch außer Kaffee und Ruhe nichts braucht. Und das hat dann dazu geführt, ich meine, der Bus fährt sehr früh, dass ich sie ohne Segen vor die Tür gesetzt habe, sozusagen. Es war einfach, es war so ätzend zwischen uns, es war meiner Meinung nach zu dem Zeitpunkt nicht drin, ihr die Hand aufzulegen und sie zu segnen. Okay. Als die Tür zugeschlagen war, ich habe dann vor lauter Aufregung vergessen, den Raphael zu wecken, den muss ich dann kurz bevor sie geht nochmal wecken, dann kommt der dran, habe ich natürlich was gemacht, natürlich habe ich gebetet. Ich habe dasselbe gebetet, was ich sonst über ihr bete und ihr die Hand auflege. Naja gut, dann sind wir halt im Streit auseinander, das war irgendwie ziemlich doof. Und als es mittags klingelt und sie nach Hause kommt, gucke ich sie an und denke, sie hat irgendwie Dreck im Gesicht. Aber sie hatte keinen Dreck im Gesicht, sie hatte Blutspritzer im Gesicht. Ganzer Pullover war voller Blutflecken. Und an dem Morgen hat sie einen Konflikt gehabt in der Schule, wo zwei Mädchen gemeinsam gegen sie vorgegangen sind. Eine hat ihr die Kapuze, sie hat so eine Strickjacke, Kapuze über den Kopf gezogen, die andere hat ihr auf die Nase geschlagen, bis die Nase geblutet hat. Also das war die Jacke, die hat so ein Fell, ist ja jetzt, diese Felle sind modern an diesen Kapuzen. Das sah aus wie ein geschlachtetes Kaninchen an der einen Stelle, das Fell. Also es war nicht lustig. Und ich habe nachgezählt auf dem Kalender, es gab im neuen Schuljahr 91 Schultage. 91 Schultage lang oder 90 Schultage lang habe ich mein Kind gesegnet mit Handauflegung. Das heißt nicht, es ist alles super gelaufen und sie hat nur Einsen geschrieben. Es gibt immer wieder Sachen. Aber niemals ist Gewalt passiert und niemals ist sie wirklich beschadet nach Hause gekommen. Außer an dem Tag, an dem ich nicht direkt für sie gebetet habe. Kann man jetzt Rückschlüsse draus ziehen, wie man will. Ich habe für mich den Rückschluss gezogen. Ich werde das nie mehr machen. Egal, wie ätzend es zwischen uns läuft, ich werde sie immer segnen. Und ich werde die Wirkung meines Gebetes um Schutz, das mir vielleicht vorkommt wie eine blöde Routine oder wie was, naja, bringt's was, bringt's nichts. Also ich habe gelernt, das anders einzuschätzen seit diesem Tag. Weil das ist vorher und nachher, es ist jetzt auch schon wieder 7, 8 Tage her, nichts mehr passiert. Ja. Also mach deiner Gebetslosigkeit ein Ende. Rechne damit, dass deine Gebete einen Unterschied machen. Zum Guten und wenn du sie sein lässt, auch zum Schaden für dich und für die Menschen, für die du Verantwortung trägst. Gott braucht dein Gebet. Und Gott segnet die, die anerkennen, dass sie ihn brauchen. Matthäus 5. Gottes Herrschaft ist überall da, wo wir ihn Herr sein lassen. Hör auf, alleine zu wurschteln. Aus Stolz oder Scham oder einfach, weil du nicht dran gedacht hast, dass Gott vielleicht eine Lösung hat, die über dein Vorstellungsvermögen hinausgeht, die ganz anders aussieht, als du es erwartest. Also das war Punkt 3. Erkenne an, dass du Gott brauchst. Und viertens, mein vierter Tipp, indem rechne mit Gott, halte die Leitung offen durch ein reines Herz. Ein weiterer Vers aus der Bergpredigt ist mir hier wichtig geworden, nämlich Matthäus 5, Vers 8. Da sagt das Wort, Gott segne die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Gott hat mir dieses Wort vor ein paar Jahren mal zum Rhema-Wort gemacht, ganz lebendig gemacht. Und ich dachte, boah, Gott sehen, Gott so richtig erleben, so wie er ist, ganz tief und ganz nah. Das ist was, boah, das will ich. Das will ich mit jeder Faser meines Seins. Und darum, Gott, gib mir ein reines Herz. Was heißt das? Ganz einfach. Hast du Dreck am Stecken? Lass dich reinigen. Hast du Dinge getan, die falsch sind nach Gottes Wort? Dann kehr um. Gibt's noch Schuld, die du Gott nicht gebracht hast? Dann warte nicht damit, sondern tu's gleich. Lass dir vergeben, denn Gottes Gnade ist größer als die dickste Sünde. Unreinheit kommt auch, wenn wir anderen nicht vergeben, wenn wir Groll pflegen, wenn wir Dinge, die uns passiert sind, Ungerechtigkeiten. Ja, wenn wir dann immer noch so diesen Rachemodus innehaben. Das macht unser Herz dreckig. Und es ist eine Gelegenheit für den Feind, den Fuß in die Tür zu kriegen. Vergebung ist super, super wichtig. Was heißt das noch? ein reines Herz zu haben. Ein reines Herz zu haben heißt auch, integer zu sein. Was heißt integer zu sein? Das heißt zum Beispiel, steh zu deinen Versprechen, mauschel nicht rum, betrüge dich nicht selbst und andere, rechtfertige nicht komische Kompromisse, sei ehrlich, sei treu, sei offen, lass dich korrigieren von Gott und den Leuten. Sei treu im Umgang mit dem, was dir gegeben wurde, zum Beispiel mit dem Geld. Wenn meine Mama mir 20 Euro gibt und sagt, das ist für die Schuhe von den Kindern, dann habe ich eine Kasse, dann gehen jetzt 20 Euro ein. Manchmal denke ich, oh, eigentlich könnte ich die jetzt gut für was anderes brauchen. Dann kommt so eine leise Stimme und sagt, die hast du aber für Schuhe gekriegt, also bleiben sie drin. Das hat was mit Integrität zu tun. Und ich würde mich selbst betrügen und mit mir selber rummauscheln, würde ich Dinge ein bisschen biegen. Habt ihr alle nie gemacht, ihr habt nie Dinge gebogen, aber wenn ihr mal jemanden trefft, der sowas getan hat, dann sagt sie ihm, dass ein reines Herz uns zu Gott bringt und dass Schmutz im Herzen eine Distanz hält zwischen ihm und dir. Sei treu mit Verantwortung und sei treu mit dem Vertrauen anderer. Wenn dir einer was erzählt, was sonst keinen was angeht, dann halt deinen Mund. Egal wie interessant du wirst, wenn du das anderen erzählen könntest. Wir sind ja nicht die Bild-Zeitung, die damit Geschäft macht und Anerkennung und Gewinn sucht, dass wir Dinge veröffentlichen, die nicht veröffentlicht gehören, sondern die vertraulich sind und die auch andere Leute einfach nichts angehen. Darum, wenn dir ein Mensch was anvertraut, dann sei treu damit. Wenn dir einer ein Buch ausleiht, dann pflege es besser als deine eigenen. Leg's oben hin, wo die Kaffeetassen weit, weit weg sind, ja? Geh damit sorgsam um. Und sei zuverlässig. Versprich lieber nichts, als es nicht zu halten. Ich bin da vorsichtig geworden. Viele, viele Erwartungen prallen so auf einen ein und auch die Kinder manchmal. Und ich bin in meiner Wortwahl sehr zurückhaltend. Also ein Satz von mir ist zum Beispiel, ich denke darüber nach. Kann ich mir vorstellen, kann ich dir aber jetzt noch nicht sagen. Ich probiere das mal, aber ich kann es dir nicht versprechen. Das heißt nicht, wir sollen Meister im Ausreden erfinden sein. Das meine ich damit gar nicht. Aber das heißt, wenn ich sage, jawohl, ich bete für dich, dann ist das nicht nur so gesagt, dann bete ich auch für dich. Wenn ich dir sage, weiß ich nicht, sag's mal deiner Zellleiterin, ist es vielleicht einfach nur ehrlich, weil ich denke, ich vergesse es vielleicht, bis ich zu Hause bin. Wisst ihr, seid sorgsam mit euren Worten, seid integer, seid sauber. Und wenn ihr etwas versprecht, dann steht auch hundertprozentig dazu. Und wenn ihr es nicht schafft, dann sagt es, dann entschuldigt euch dafür. Dann sagt, hey, boah, Ralf, ich hab dir versprochen zu beten, für, weiß ich jetzt gar nicht, für was kann man denn beten? Für eine Gehaltserhöhung in der Firma? Gutes Anliegen? Okay. Mach mich eins mit dir. Amen. Und dann vergesse ich's und der Ralf kommt und sagt, oh, ist immer noch nichts passiert. Und sagt, oh, Ralf, muss ich dir beichten, ich hab das total vergessen, hab mein Versprechen nicht eingelöst. Ist jetzt ein bisschen alles herbeigezogen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Sage, was du meinst und meine, was du sagst. Mach dich nicht abhängig von der Anerkennung von Menschen, denn dann verlierst du ganz oft Gottes Anerkennung. Sondern das Wichtigste ist, was Gott sagt, was Gott denkt und dass Gott und Gottes Ehre deine Hauptmotivation ist. Paulus schreibt im Brief an die Galater im 1. Kapitel, im 10. Vers, wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. Natürlich ist jeder lieber beliebt als Außenseiter. Natürlich freuen wir uns, wenn Leute uns loben. Aber das ist nicht das, wofür wir leben. Wir leben nicht für das Lob von Menschen, sondern nur für das, was der eine sagt zu unserem Leben. Darum möchte ich dich ermutigen, heute dein Herz zu reinigen und es dir zu bewahren. Sonst verlierst du nämlich nach und nach Gott aus den Augen, weil Unreinheit und Gott können nicht an einem Platz sein. Das ist wie Magnete, die gleichen Pole, die stoßen sich ab. Du kannst sie zwar in einer gewissen Entfernung noch dahin halten, aber so richtig zusammenbacken tut die Geschichte nicht mehr. Darum tu den Dreck weg und freu dich an deinem Gott. Und mein letzter Tipp unter dem Oberpunkt Rechne mit Gott besteht aus einem Wort. Mein fünfter Punkt ist ein Wort in der Überschrift und zwar ganz mit Z. Nicht die von Weihnachten, ja. Ganz mit Z. Und ein letzter Vers aus der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 10, da sagt nämlich Jesus, Gott segne die, die ihr Leben Gott ganz zur Verfügung stellen, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Ich glaube, dass viele Christen in Niederlage leben und Dinge nicht sehen, die Gottes Wort sagt, weil hier der Hase im Pfeffer liegt. Weil wir zwar Gott unsere Schuld gegeben haben, wir haben uns bekehrt, gehen auch, aber es gibt Dinge, die gehören Gott einfach nicht. Da machen wir es so, wie wir es wollen. Da lassen wir uns auch nicht von Gott reinreden. Ich habe einen Artikel gelesen von Gloria Copeland und die lehrt, dass Gott einen Masterplan, so nennt sie das, für jeden von uns hat. Wir haben das, glaube ich, immer Gottes Plan A genannt. Also wenn Gott so zu 100% sagen kann, hey, so soll's laufen, Ulrike, dann läuft's so. Und wir können es auch nennen nach Epheser 2 vorbereitete Werke. Dinge, die Gott schon im Vorhinein geplant hat. Für dein Leben, für deinen Platz im Leben, für deinen Platz in der Gemeinde. Man kann hiervon abweichen. Man kann das drehen. Aber wirklich gut aufgehoben sind wir in Gottes Masterplan, in Gottes Originalplan. Was heißt denn das jetzt? Gehen wir jetzt alle in vollzeitlichen Dienst? Nö, da sind wir doch schon alle. Ob du Bauunternehmer oder Putzfrau bist, wenn du mit Jesus lebst, machst du das nicht nur sonntags und wenn du betest, bevor du ins Büro oder an deinen anderen Arbeitsplatz gehst. Wir sind alle schon da. Nicht jeder wird vielleicht eine Megagemeinde leiten, obwohl Bernd und ich sehr offen sind, Leute auszusenden, die diesen Ruf wirklich haben. Das ist eine coole Geschichte. Aber du solltest deine ganze Zeit mit und für Gott leben. Das meint das. Dein Beruf sollte entweder deine Berufung sein oder das soziale und wirtschaftliche Fundament, um deiner Berufung darüber hinaus zu leben. Vielleicht ist dein Job gar nicht so herausfordernd, aber Gott hat dich genau in diese Firma, vielleicht in die Fabrik gepflanzt, damit du Salz und Licht bist. Und mir gefällt, was ich neulich in einer Predigt gehört habe, aber dein wirtschaftliches Ding ist nicht abhängig von diesem Gehalt, was du bekommst. Gott kann dich darüber hinaus segnen. Das heißt nicht, das war's jetzt, das ist das Ende. Aber vielleicht bist du genau dorthin gepflanzt, um Menschen zu Jesus zu führen. Ja, ganz. Was brauchst du denn, um Gott ganz zu vertrauen? Glauben, ganz Vertrauen, ganze Hingabe. Und Gott sucht Leute, die glauben. Es gibt Dinge, die sehen so aus, habe ich schon ein paar Mal gesagt heute. Naja, ob das alles so stimmt, was die Bibel sagt? Und dann hat Gott mir so ein Bild gegeben dafür. Er hat mich denken lassen an eine Feder, die fliegt. Habt ihr alle schon mal gesehen? So ein Teil von einem Vogel, sei es aus seinem Kopfkissen oder woher auch immer, die so durch die Luft fliegt. Ist eine fliegende Feder der Beweis dafür, dass das Gesetz der Schwerkraft nicht mehr funktioniert? Die fällt vielleicht ganz woanders erst zu Boden, wo du es gar nicht mehr siehst. Aber du kannst dich darauf verlassen. Irgendwann liegt das Ding auch auf der Erde. Zumindest bis der nächste Wind kommt. Das Gesetz der Schwerkraft ist nicht ungültig geworden. Ein Stück Eisen oder das Mikrofon, klar, das macht Plong, wenn ich das fallen lasse. Aber die Feder reagiert auf den Windhauch und die braucht eine Weile. Also kann es sein, bis die Dinge in deinem Leben tatsächlich so enden, wie es das Wort Gottes gesagt hat, nämlich wenn ich es loslasse, fällt es auf die Erde oder wenn du glaubst, empfängst du. Es kann sein, dass es wie die Feder ist und es seine Zeit braucht, aber verlass dich drauf, am Ende wird die Feder den Boden berühren, so sicher wie dein Gebet bei Gott erhört wird. Ja? Habt ihr das verstanden? Okay. Hebräer 10, Vers 35 sagt, werft das Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was auch immer geschieht. Das ist jetzt die biblische Untermauerung von dem. Sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Das ist eine coole Bibelstelle. Und weil sie so cool ist, lese ich es euch nochmal vor. Hebräer 10, 35, 36. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit, also mit deinem Gottvertrauen, verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Halleluja. Nimm Gott beim Wort. Gottes Zusagen haben ihre Gültigkeit nicht verloren. Die Bibel ist voller Aussagen darüber, dass wir die Fülle des Segens nur dann bekommen, wenn wir Gott ganz gehorchen, unser Leben ihm ganz geben, zuerst nach seinem Reich trachten. Das ist immer und immer wieder im Wort. Jetzt in unserer freien Zeit habe ich so gedacht, also eigentlich ist mein Leben schon ohne Gemeinde relativ voll. 3 Kinder, 2 Hunde, großes Haus zum Saubermachen, Wäsche waschen, Kleinkind versorgen, sich Fingernägel schneiden, Windeln wechseln, hat der Matthias ja schon gesagt, genau, du kannst das inzwischen auch gut. aufräumen, Leute empfangen. Also eigentlich könnte ich jetzt nicht sagen, dass mir unbedingt langweilig wäre, so ohne Gemeinde. Und so ist es oft, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, seinem Reich zu dienen, dann haben wir eine Menge Gründe, die dagegen sprechen. Vielleicht kannst du das gar nicht so gut, das ist gar nicht so dein Ding, was Gott möchte. Du hast eigentlich überhaupt keine Zeit für sowas. Ich habe die natürlich und ein paar andere Leute auch, aber du hast dafür überhaupt keine Zeit. Das Geld auch nicht. Du weißt gar nicht, wie das überhaupt gehen soll und eigentlich willst du es auch gar nicht. Weil es überfordert ja auch so ein bisschen, der Gedanke. Das Geheimnis ist, es trotzdem zu tun. Und dann herauszufinden, dass es erstens doch geht. Ne, Marion, wir legen manchmal Wäsche zusammen zu Zeiten. Also ich hatte mit Marion mal einen sehr spannenden Austausch darüber. Wollt ihr noch ein internes, pastorales Geheimnis wissen? Die rechte Seite hat ja gesagt, dann gehe ich zu denen, und euch sage ich es nicht. Bernd merkt immer daran, dass ich nicht rund komme mit meiner Zeit, dass er keine Unterhemden mehr im Schrank hat. Weil dann habe ich wieder 1000 Kübel mit Wäsche, die ich nicht zusammengelegt habe. Und er macht die Tür auf und sagt, ah, es ist mal wieder soweit. Sie hat viele in die Backe gehabt diese Woche. Aber er hat jetzt einen Trick, er hat sich einfach ein paar neue dazu gekauft. Also ja, jetzt nach Weihnachten. Das ist ja auch ganz gut, ne? Dann dauert es ein bisschen länger, bis sie dann leer sind. Und die aus der Wäsche wieder zurück. Was will ich sagen? Klar war die Zeit ohne Termine auch irgendwie cool. Und trotzdem war sie auch schrecklich. Weil, wenn wir das tun, wozu Gott uns gerufen hat, das ist einfach faszinierend, fantastisch, erfüllend. Und es macht mich glücklich, Gemeinde zu bauen. Obwohl ich dafür eigentlich gar keine Zeit habe. So als Mama und Frau und überhaupt. Und warum wir uns immer wieder zurückziehen, hat einen ganz einfachen Grund. Weil wir viele Menschen beobachtet haben und viele Pastoren, die im Burnout gelandet sind, deren Ehen kaputt gegangen sind und deren Kinder in die Welt abgedampft sind. Und darauf haben wir einfach keine Lust. Und darum investieren wir ganz bewusst immer wieder punktuell Zeiten. Und der Bernd und ich, wir haben jetzt in dieser Zeit eine Sache gemacht. Wir haben ein Männer- und ein Frauenwochenende gemacht. Grace und ich sind das allererste Mal alleine verreist in eine wunderschöne Jugendherberge an der Mosel. Und die gleiche Jugendherberge haben dann Bernd und Raphael besucht, eine Woche später. Und das ist cool. Das muss nicht teuer sein. Du kannst mit deinem Kind auch mal im Hochbett schlafen. Aber es bringt was, diese Quality Times zu investieren. Und in der Weihnachtszeit hat Gott zu mir geredet und hat zu mir gesagt, Iris, ihr habt hier eine Bibelschule. Und diese Bibelschule hat 3 Studenten. Die heißen Grace, Raphael und Caleb. Und es braucht auch Zeit. Und ja, das ist wichtig. Und trotzdem ist es cool, Gemeinde zu bauen und die Balance zwischen beiden zu halten. Weil das ist auch Familie. Und das ist die erweiterte Bibelschule, wenn wir so wollen. Ich möchte die Punkte nochmal zusammenfassen. Rechne mit Gott. Mach deine Lebensrechnung nicht ohne ihn. Meine 5 Tipps dazu für heute lauten folgendermaßen. Erstens, halte deinen Tank stets gefüllt. Wart nicht, bis die Alarmlampe leuchtet, sondern pflege deine Beziehung mit Gott. Zweitens, vergiss nicht, was du schon mit Gott erlebt hast. Das Doofe beim Vergessen ist ja, dass wir denken, wir hätten es nicht vergessen, aber weil wir es vergessen haben, denken wir halt nicht mehr dran. Ne? In dieser Qualitätszeit mit meiner Tochter waren wir in einem Schwimmbad. Das war super modern. Da kriegst du am Anfang so ein Armband mit so einem Chip. Ja, es war richtig modern. Und diesen Chip hast du für alles benutzt. Den hast du benutzt für dein Schließfach. Du musstest also nicht mehr ständig auf deinen Schlüssel aufpassen, sondern nur noch auf den Chip. Und wenn denn einer gefunden hätte, da stand keine Nummer drauf, der hätte gar nicht gewusst, welches Fach von den 600 er jetzt da hätte, oder was weiß ich, abklappern müssen. Du hast mit dem Ding dein Essen bezahlt, in diesem Bistro-Bereich. Du hast mit dem Ding geduscht, was die Dusche aktiviert. Also du hast alles mit diesem Chip gemacht. Und dieser Chip, der hat nichts vergessen. Keine Pommes, keine Cola. Der hat nichts vergessen. Und am Ende gehst du zu dem großen Automaten und schmeißt das Ding da rein und er sagt dir genau, was du alles gemacht hast. Dann, was mich auch fasziniert hat, neben dem Schwimmerbecken war dann an der Wand so eine Tafel, so. Und da konntest du dein Armband davor halten, dann hat er dir alles gesagt, die Minute, in der du gekommen bist, was du alles schon gefuttert hast und gemacht hast. Und das Coole war, da war noch eine Sauna und die hat, glaube ich, 11 € gekostet, bin ich nicht rein. Auf jeden Fall hast du die auch mit dem Chip bezahlt. Und als ich so war eine Weile am Schwimmen, habe ich zwei kleine Jungs beobachtet und die hatten einen Riesenspaß. Die sind mit ihrem Chip immer zu dem Eingang von der Sauna und haben so gemacht und haben gewartet bis pieps und dann sind sie wieder raus. Und ich glaube, die Eltern werden sich am Ende sehr, sehr gewundert haben, weil der Chip vergisst ja nichts. Drum macht dein Herz zu einem solchen Speicher des Nichtvergessens. Jetzt bin ich so froh, dass mein Kind das nicht nachgemacht hat, aber das waren so Jungs, die waren vielleicht so 6 oder 6, 7 Jahre alt, vielleicht auch erst 5. Die fanden das Piepsen einfach nur witzig, ne? So, wie. Aber was das dann am Ende kostet, abgerechnet wird zum Schluss. So ist es im Leben, im wahren Leben und auch im Schwimmbad. Also vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Und wenn es dir hilft, schreib es dir auf. Mach ein kleines Buch mit Gebetserhörungen. Datum dahinter. Und dann liest du ab und zu mal drin. Das ist total genial. Mein dritter Tipp war, erkenne an, dass du Gott brauchst. Rechne mit ihm durch glaubensvolles Gebet. Mach deiner Gebetslosigkeit heute ein Ende. Viertens, halte die Leitung offen durch ein reines Herz. Vergib und bitte um Vergebung. Sei integer. Und mein fünfter und letzter Punkt war ganz. Gib dein Leben Gott ganz. Und eigentlich könnte man den Punkt 5 auch nennen, Jesus, du kannst mit mir rechnen. Jesus, ich rechne mit dir. Und wenn ich mich ihm ganz hingebe, Jesus, du kannst mit mir rechnen. Wenn du sagst, mach das, dann bin ich vielleicht nicht gleich begeistert, aber ich mach's. Ja, so. Ich bin entschieden, das zu tun, was Gott von mir erwartet. Lass uns doch stehen aus Respekt vor Gott und einfach diese Predigt zusammenbinden durch ein gemeinsames Gebet. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.